Muhammad Ali. Muhammad Ali wurde am 17. Januar 1942 in Louisville in Kentucky geboren. Sein Geburtsname war Cassius Marcellus Clay Jr. Er starb am 3. Juni 2016 in Scottsdale in Arizona. Er war ein Boxer aus den Vereinigten Staaten von Amerika und der einzige Sportler, der den Titel des unumstrittenen Weltmeisters dreimal während seiner Karriere gewinnen konnte. Muhammad Ali gehörte zu den bedeutendsten Schwergewichtsboxern und herausragendsten Sportlern des 20. Jahrhunderts. 1999 wurde er vom Internationalen Olympischen Komitee zum Sportler des Jahrhunderts gewählt. In den 1970er Jahren wurden seine Kämpfe gegen Joe Frazier, Ken Norton sowie der sogenannte Rumble in the Jungle gegen George Foreman weltweit im Fernsehen übertragen. Diese Duelle gelten als Klassiker im Schwergewichtsboxen. Außerhalb des Boxrings sorgte Ali für großes Aufsehen. Er lehnte öffentlich den Vietnamkrieg ab, verweigerte den Wehrdienst, unterstützte die Emanzipationsbewegung der Afroamerikaner und trat der Organisation Nation of Islam bei. Kindheit und erster Kontakt mit dem Boxsport. Ali wurde 1942 unter dem Namen Cassius Marcellus Clay Jr. geboren. Er war der erste von zwei Söhnen des Schildermalers Cassius Marcellus Clay Sr. und seiner Ehefrau Odessa Grady Clay. Sein Name geht zurück auf den Politiker und Gegner der Sklaverei Cassius Marcellus Clay. Ali wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf. Im Alter von 12 Jahren begann er 1954 mit dem Boxtraining. Auslöser war der Diebstahl seines Fahrrads, den er rächen wollte. Im Boxkeller des Polizisten Joe Martin lernte er die Grundlagen des Sports. In seiner Autobiografie aus 1975 nennt Ali die Ermordung des Jugendlichen Emmett Till durch weiße Rassisten und deren Freispruch als weiteren Grund für seine Motivation. Mit 16 Jahren brach er die Schule ab, um sich voll und ganz dem Boxen zu widmen. Karrierebeginn. Innerhalb weniger Jahre gewann Clay alle nationalen Amateurtitel. Bei den Olympischen Spielen 1960 in Rom erkämpfte er sich die olympische Goldmedaille im Halbschwergewicht. Noch im selben Jahr wurde er professioneller Boxer. Seinen ersten professionellen Kampf bestritt er am 29. Oktober 1960. Clay bemerkte, dass ein Wrestler namens Gorgeous George mehr Aufsehen erregte als ein zurückhaltend auftretender Nachwuchsboxer. Daraufhin übernahm er den auffälligen Stil von George. Er belieferte die Presse laufend mit Spottreimen über seine Gegner und machte Vorhersagen zu seinem Knockout-Sieg. Ein bekanntes Beispiel ist die englische Ansage, dass Archie Moore in der 4. Runde zu Boden gehen werde. Durch diese zur Schau getragene Selbstsicherheit wurde Clay schnell berühmt. Da seine Prophezeiungen oft eintrafen und Gegner tatsächlich in den angekündigten Runden verloren, galt er eine Zeit lang sogar als Betrüger. Gleichzeitig verstand er es, vor wichtigen Boxkämpfen mit offensivem und provokantem Auftreten seine Gegner zu verunsichern und das Medienecho zu verstärken. Aufstieg und erste Weltmeisterschaft. Im Februar 1964 bekam Cassius Clay einen Weltmeisterschaftskampf gegen Sonny Liston. Er hatte zuvor Doug Jones umstritten nach Punkten und Henry Cooper durch Knockout besiegt. Viele Journalistinnen und Journalisten mochten Clays selbstsichere Art nicht. Sie sagten voraus, er werde gegen Liston verlieren. Auch Arthur Daly von der New York Times äußerte sich skeptisch. The irritatingly confident Cassius enters this bout with one trifling handicap. He can't fight as well as he can talk. Trotz aller Prognosen gewann Clay den Kampf, obwohl er als Außenseiter mit 7:1 galt. Er war Liston in der Schnelligkeit klar überlegen. Der als nahezu unbesiegbar geltende Liston traf ihn nicht nachhaltig. Nach der 6. Runde gab Liston frustriert auf, offiziell wegen einer Verletzung. In tumultartigen Szenen rief Clay immer wieder »I shook up the world« und »I am the greatest« in die Mikrofone. Die Bilder von ihm mit weit aufgerissenem Mund und Augen gingen um die Welt. Später machte Clay öffentlich, dass er Mitglied der Nation of Islam war. Er nahm den Namen Muhammad Ali an. Im Jahr 1975 verließ er die Nation of Islam und bekannte sich zum sunnitischen Islam. Der Rückkampf gegen Liston. Am 25. Mai 1965 kämpften Muhammad Ali und Sonny Liston in Lewiston im US-Bundesstaat Maine erneut gegeneinander. Liston ging bereits in der ersten Runde nach nur 105 Sekunden zu Boden. Auslöser war ein kurzer, harter, rechter Cross an Schläfe oder Kiefer, der als Phantomschlag bezeichnet wurde, weil ihn viele Zuschauende gar nicht wahrnahmen. Ali rief dem am Boden liegenden Liston wütend zu, er solle aufstehen. Der Ringrichter, der frühere Weltmeister Jersey Joe Walcott, versuchte Ali zunächst wegzudrängen, anstatt sofort anzuzählen. Kurz darauf gab er den Kampf wieder frei, stoppte ihn aber direkt wieder, als ihn der Gründer eines bekannten Boxmagazins darauf hinwies, dass Liston schon deutlich länger als 10 Sekunden am Boden gelegen hatte. Nur wenige Beobachtende sahen den eigentlichen Schlag. Wegen Listons bis dahin unbesiegbar scheinender Stärke und seiner umstrittenen Kontakte zur Mafia gab es Gerüchte über eine mögliche Manipulation. Andere zweifelten das jedoch an, weil beide Boxer nachweislich verfeindet waren. Vor dem ersten Aufeinandertreffen hatte Liston lautstark gedroht, Ali, damals noch unter dem Namen Cassius Clay, zu töten. Ali betonte später in seiner Autobiografie ausdrücklich, der Kampf sei in keiner Weise abgesprochen gewesen. Film- und Fotoaufnahmen belegten, dass Ali Liston tatsächlich getroffen hatte. Dennoch blieb unklar, wie hart der Schlag wirklich war. Während Liston stürzte, wirkte seine Muskulatur entspannt, was manche für ein Zeichen von Bewusstlosigkeit hielten. Er selbst sagte aber, er sei lediglich überrascht worden und habe nicht sofort aufgestanden, weil er Angst hatte, Ali könne ihn erneut treffen. Zudem wartete er vergeblich auf das Anzählen des Ringrichters. In dem Moment, als Ali wütend über seinem gefallenen Gegner stand, entstand ein berühmtes Foto des Fotografen Neil Leifer. Es wurde ursprünglich in Farbe aufgenommen, erlangte jedoch als Schwarz-Weiß-Aufnahme besondere Bekanntheit. Alis Biograf bezeichnete es später als ein besonders intensives Bild des Boxers, das sich dauerhaft ins Gedächtnis einprägte. Karrierehöhepunkt. Mitte der 60er Jahre erreichte Ali den Höhepunkt seiner Karriere. In dieser Zeit traf er die Beatles und Elvis Presley. Er verteidigte seinen Titel gegen den Ex-Weltmeister Floyd Patterson, den damaligen Europameister Karl Mildenberger, George Chuvalo, Henry Cooper, Brian London, Cleveland Williams, Ernie Terrell und Zora Folley. Viele Experten sahen in ihm vor allem nach dem klaren Sieg über Cleveland Williams den besten Boxer seiner Epoche. Allerdings war Williams damals nicht mehr in Bestform und trug noch eine Kugel im Rücken, die nie entfernt worden war. Ali war sehr schnell auf den Beinen und ließ die Hände oft neben seinen Hüften hängen, anstatt sie zum Schutz zu heben. Das wirkte auf manche Beobachter provozierend. Seine enorme Beweglichkeit ermöglichte es ihm, nahezu jeden Schlag auszuweichen, so dass er nur selten Treffer am Kopf kassierte. Er sprach häufig über sein Aussehen und rühmte sich damit, nach vielen Kämpfen immer noch so hübsch wie ein Mädchen zu sein. Mit einem schnellen, tänzerischen Schritt, dem Ali Shuffle, verblüffte er Zuschauerinnen, Zuschauer und Gegner. Gelegentlich ließ er sich absichtlich mehrmals hintereinander in seine trainierte Körperseite schlagen, ohne erkennbare Wirkung zu zeigen, was seine Kontrahenten oft entmutigte. Titelverlust wegen Wehrdienstverweigerung. Im April 1967 wurde Ali der Titel aberkannt. Er hatte sich geweigert, den Wehrdienst anzutreten. Als Grund nannte er seinen Glauben und er kritisierte zugleich die fehlende Gleichberechtigung der Afroamerikaner. Ali wurde wegen Wehrdienstverweigerung zu 5 Jahren Gefängnis und zu einer Strafe von 10.000 US-Dollar verurteilt. Er blieb jedoch gegen Kaution auf freiem Fuß. Im Jahr 1970 wurde die Sperre aufgehoben und bis dahin erhielt er keine Boxlizenz. Sein Reisepass wurde eingezogen, so dass er 3 Jahre lang nicht boxen konnte. In dieser Zeit trat er häufig im Fernsehen auf und äußerte sich zu gesellschaftspolitischen Fragen. Seine finanziellen Probleme überbrückte er mit Gagen für Fernsehauftritte und Reden an Universitäten sowie in anderen öffentlichen Einrichtungen. Dabei half ihm auch sein späterer Gegner Joe Frazier. Rückkehr. Erst 1970 durfte Ali wieder in den Ring steigen. Er bezwang Jerry Quarry und Oscar Bonavena. Anschließend trat er gegen Joe Frazier an, der als unbesiegter Weltmeister galt. Zum ersten Mal in der Geschichte des Boxsports standen sich 2 ungeschlagene Schwergewichtsweltmeister gegenüber. Dieser Kampf wurde bald als Boxkampf des Jahrhunderts bekannt und begeisterte auch Menschen außerhalb des Boxsports. Ali verkörperte mit seinem provozierenden Auftreten, seinem Protest gegen den Vietnamkrieg und seinem Einsatz für die Emanzipation der Afroamerikaner die amerikanische Gegenkultur. Frazier wiederum wurde von vielen Weißen in den Vereinigten Staaten als pflichtbewusster Schwarzer wahrgenommen. Ali verhöhnte ihn deshalb und nannte ihn einen Onkel Tom. Das verletzte Frazier zutiefst und beeinflusste ihre Rivalität weit über diesen Kampf hinaus. Aus sportlicher Sicht erfüllte der Kampf, der am 8. März 1971 im Madison Square Garden in New York stattfand, die hohen Erwartungen. In der Anfangsphase traf Ali häufiger und nutzte seine größere Reichweite. Frazier fand jedoch immer besser in den Kampf und setzte Ali vor allem in den Seilen unter Druck. In der 11. Runde wirkte Ali angeschlagen, obwohl er das mit Späßen überspielte. Frazier hatte einen klaren Punktevorsprung. In der 15. Runde ging Ali nach einem linken Haken zu Boden. Er überstand zwar die Runde, doch Frazier gewann eindeutig nach Punkten. Im Juni 1971 erklärte der oberste Gerichtshof Ali endgültig für unschuldig. Seine Gründe für die Verweigerung des Militärdienstes wurden anerkannt. Nach der Niederlage gegen Frazier musste Ali sich erneut hocharbeiten. Er wollte sich das Recht auf einen weiteren Weltmeisterschaftskampf verdienen und bezwang dafür viele andere starke Gegner, zum Beispiel Jimmy Ellis, Buster Mathis, Jerry Quarry und Floyd Patterson. Ali siegte 10-mal in Folge, bevor er im März 1973 gegen Ken Norton eine Punktniederlage erlitt. Dabei brach er sich den Kiefer. Trotzdem kämpfte er weiter und nutzte seine berühmten Sprüche, um die Gegner auch auf dieser Ebene zu beschäftigen. Zusammen mit seinem Betreuer rief er vor Kämpfen: "Schwebe wie ein Schmetterling, stich wie eine Biene", was seinen einst so schnellen Kampfstil verdeutlichte. Im September desselben Jahres besiegte Ali Ken Norton in einem hart umkämpften Rückkampf knapp nach Punkten. Auch Joe Frazier wurde im Januar 1974 erneut sein Gegner. Ali gewann, wenn auch nur knapp. Dieser Sieg öffnete ihm den Weg zu einem Duell mit dem damaligen Titelträger George Foreman. George Foreman war Schwergewichts-Olympiasieger im Jahr 1968. Er blieb in 40 Profikämpfen ungeschlagen. Die meisten seiner Gegner, darunter Frazier und Norton, besiegte er innerhalb weniger Runden durch Knockout. Ali galt, ähnlich wie 10 Jahre zuvor gegen Liston, als Außenseiter. Wieder wirkte der Gegner nahezu unbezwingbar. Ali war mit seinen 32 Jahren zudem der Ältere. Viele sagten voraus, dass Foreman Alis Karriere rasch mit einem eindeutigen Knockout beenden würde. Der Kampf sollte im Herbst 1974 in Kinshasa in Zaire stattfinden. Man nannte ihn auch Rumble in the Jungle. Don King, ein afroamerikanischer Boxpromoter, organisierte das Ereignis. Die Verlegung ins Ausland sollte ermöglichen, dass die Einnahmen nach damaligem Recht zum Doppelbesteuerungsabkommen zwischen den Vereinigten Staaten und Zaire steuerfrei waren. Mobutu Sese Seko, der Diktator des Landes, finanzierte den Kampf zum größten Teil und nutzte ihn als Werbung für Zaire und Afrika. Wegen einer Verletzung Foremans wurde der Termin um 5 Wochen verschoben. Trotzdem blieben alle Beteiligten im Land. Foreman machte sich bei den Einheimischen unbeliebt, weil er mit einem deutschen Schäferhund auftrat, der an schlimme Ereignisse aus der belgischen Kolonialzeit erinnerte. Ali hingegen schloss schnell Freundschaft mit den Menschen durch seine Offenheit und sein Charisma. Sie bejubelten ihn überall, zum Beispiel beim Lauftraining in den Straßen, und riefen Ali Bomaye, was so viel bedeutet wie Ali, töte ihn. Durch die Wartezeit hatte Ali zudem Gelegenheit zu psychologischen Tricks. Damit forderte er Foreman und die Öffentlichkeit zu Reaktionen heraus. Legendär war seine Ankündigung, wieder zu fliegen wie ein Schmetterling und zu stechen wie eine Biene. Auf mehreren Pressekonferenzen erklärte der frühere Champion, dass er seinen Gegner mit Schnelligkeit und Verstand besiegen würde. Der Kampf selbst fand schließlich am 30. Oktober statt. Ali überraschte Foreman, das Publikum und sogar sein eigenes Trainerteam durch seine Taktik. In den ersten beiden Runden schlug er insgesamt 12 Mal mit der rechten Hand als Cross zum Kopf seines jüngeren Gegners. Während der kurzen Pausen in der Ringecke wurde Ali offenbar klar, dass er seinen körperlich überlegenen Gegner nicht auf die herkömmliche Weise besiegen konnte. Er änderte daher spontan seine Strategie. Früher wich er Schlägen schnell und leichtfüßig aus, um sie ins Leere laufen zu lassen. Nun ließ er sich von Foreman bewusst in die Seile drücken und lehnte seinen Oberkörper weit zurück. Das hielt seinen Kopf meist außerhalb von Foremans Reichweite. Den Brustkorb schützte er mit eng anliegenden Unterarmen, während die eher locker gespannten Seile zusätzlich die Wucht der Schläge abfingen. Diese Vorgehensweise wird heute Rope-a-Dope genannt. Foreman, den viele Big George nannten, stürmte wütend auf Ali ein. Doch Ali provozierte ihn weiter, indem er ihn ununterbrochen ansprach und etwa fragte, »Ist das alles, George?« »Ich habe mehr erwartet. Meine Großmutter schlägt härter. Ist das alles, was du drauf hast?« In den Pausen versuchten die Offiziellen, die Seile fester zu spannen. Ali blieb jedoch stur bei seiner Taktik, obwohl sein Trainer ihn ständig ermahnte, sich von den Seilen fernzuhalten. Er suchte Foremans Nähe und reizte ihn weiter mit Worten. Foreman schlug gnadenlos auf Alis Körper ein, erzielte aber keinen entscheidenden Treffer. Ali klammerte häufig und wich vielen Kopfschlägen mit Seitbewegungen aus. Seine hervorragende Kondition half ihm, die Körpertreffer scheinbar mühelos einzustecken. Foreman zeigte bald erste Ermüdungserscheinungen. Ali hingegen setzte nun immer öfter Konter aus der Deckung. Ab der vierten Runde, als er kurz zuvor noch köpftief in den Seilen hing, griff er mit präzisen und schnellen Schlagkombinationen an. Besonders bedeutsam war ein harter Treffer mit der rechten Hand an Foremans Kopf zum Ende der fünften Runde. Er lehnte sich bis zur Rundenmitte in die Seile und erhöhte dann zum Ende jeder Runde die Schlagzahl mit schnellen Kombinationen, die Foreman sowohl körperlich als auch psychisch spürbar belasteten. Am Ende der achten Runde landete Ali zwei rasche Links-Rechts-Kombinationen und insgesamt 9 Kopftreffer in Folge. Der letzte Schlag traf Foreman an der rechten Schläfe. Er taumelte, drehte sich halb um die eigene Achse und fiel zu Boden. Ali schien kurz zu überlegen, noch einen weiteren Schlag zu setzen, verzichtete aber darauf. Foreman wurde ausgezählt und Ali war wieder Weltmeister. Damit gewann Ali jenen Titel zurück, der ihm 7 Jahre zuvor aus politischen Gründen aberkannt worden war. Er wurde so als 2. Schwergewichtskämpfer nach Floyd Patterson zum lebenden Beweis dafür, dass das ungeschriebene Gesetz des Boxsports »They never come back« nicht immer stimmt. Titelverteidigungen. Alis erste Verteidigung seines Titels fand gegen den damals noch eher unbekannten Chuck Wepner statt. Wepner hielt bis zur 15. Runde durch. Dabei gelang es ihm sogar, Ali zu Boden zu schlagen, weil er Ali auf den Fuß trat und so dessen Ausweichen verhinderte. Am Ende verlor Wepner durch technischen Knockout. Später besuchte Sylvester Stallone Wepner im Gefängnis. Aus diesem Besuch entstand die Idee für den Film Rocky. Nachdem Ali auch gegen Ron Lyle und Joe Buckner erfolgreich gewesen war, kam es am 1. Oktober 1975 zum dritten Kampf gegen Joe Frazier in Manila auf den Philippinen. Dieser Fight wurde als Thriller in Manila vermarktet und gehört zu den spektakulärsten Schwergewichtskämpfen überhaupt. Ali dominierte zu Beginn, doch Frazier holte immer mehr auf. In den letzten Runden bekam Ali wieder die Oberhand. Frazers Trainer brach nach der 14. Runde ab, weil Frazers Augen beinahe vollständig zugeschwollen waren und er zudem unter einer Linseneintrübung litt. Der Kampf lief bei großer Hitze, weil man in den Vereinigten Staaten eine abendliche Fernsehzeit wünschte und die Boxrunde daher am Vormittag stattfand. Kurz nach Abbruch erlitt Ali einen Kreislaufzusammenbruch. Beide Boxer erreichten danach nie wieder ihr altes Leistungsniveau. Am 26. Juni 1976 trat Ali in Japan zu einem Schaukampf gegen den japanischen Wrestler und Vorreiter des Mixed Martial Arts Antonio Inoki an. Für Ali wurde dieses Duell peinlich, da Inoki unbedingt gewinnen wollte und eine durchdachte Taktik hatte. Die Regeln waren eigens neu aufgestellt worden. Inoki durfte Ali weder umwerfen, noch festhalten oder umrennen, und er durfte nur treten, wenn er dabei mindestens ein Knie auf dem Boden hatte. Inoki lag fast die gesamte Zeit auf dem Boden und konzentrierte sich auf Tritte gegen Ali. Nach einigen Runden zeigten sich bereits blutige Spuren an Alis Beinen. Nach 15 Runden endete der Kampf unentschieden, weil Inoki wegen mehrerer Fouls Punkteabzüge bekam. Viele Zuschauende forderten ihr Geld zurück. 1976 besiegte Ali Jean-Pierre Koopman, Jimmy Young und Richard Dunn. Am 20. September desselben Jahres trat er zum dritten Mal gegen Ken Norton an. Norton setzte Ali stark unter Druck und schien nach Ansicht vieler Beobachtender sogar überlegen. Trotzdem entschieden die Punktrichter einstimmig für Ali. Fachleute bemerkten jedoch, dass Alis boxerische Fähigkeiten deutlich abnahmen. Der Kampf wurde in Deutschland übertragen und erreichte eine hohe Einschaltquote. 1977 verteidigte Ali seine Titel gegen Ernie Shavers und Alfredo Evangelista. Gegen Ernie Shavers musste er besonders schwere Kopftreffer einstecken. Am 15. Februar 1978 boxte Ali gegen Leon Spinks. Spinks hatte als Profi kaum Erfahrung, war aber Olympiasieger im Halbschwergewicht gewesen. Ali unterschätzte ihn offenbar, trat untrainiert an und verlor unerwartet seine beiden Titel an den eher unbekannten Gegner. Der Weltverband World Boxing Council wollte anschließend einen weiteren Kampf zwischen Spinks und Ken Norton ansetzen. Doch Spinks gewährte Ali direkt eine Revanche um den Titel der World Boxing Association. Am 15. September 1978 siegte ein deutlich besser vorbereiteter Ali und holte sich zum dritten Mal den Weltmeistertitel. Damit brach er den Rekord von Floyd Patterson. Spinks wirkte in diesem Kampf schlecht vorbereitet, was sogar seinen eigenen Trainer erzürnte. Karriereende. Im Herbst 1980 wollte Ali zum vierten Mal Weltmeister werden. Er trat gegen seinen früheren Sparringpartner Larry Holmes an. Der Promoter war Don King. Ali hatte keine Chance und brachte keinen einzigen Treffer mit Wirkung ins Ziel. Nur die erkennbare Zurückhaltung seines Gegners bewahrte ihn vor einem Niederschlag. Nach 10 Runden beendete Alis Trainer den Kampf, sodass Ali seine erste und einzige vorzeitige Niederlage erlitt. Er wollte seine Karriere nicht so beenden, doch in den Vereinigten Staaten von Amerika durfte er nicht mehr kämpfen. Deshalb fand sein letzter Kampf gegen Trevor Burbick am 11. Dezember 1981 statt. Dieses Duell ging als Drama auf den Bahamas in die Geschichte ein. Ali war zu diesem Zeitpunkt bereits von seiner Krankheit gezeichnet und verlor klar nach Punkten. Trotzdem zeigten sich in seltenen Momenten noch Spuren seines früheren Könnens. Parkinson-Krankheit und Tod. 1984 wurde bei Ali das Parkinson-Syndrom festgestellt. Oft wird seine Erkrankung mit dem Boxsport in Verbindung gebracht, doch ein direkter Zusammenhang wurde nie nachgewiesen. Seine geistigen Fähigkeiten blieben weitgehend unberührt, weshalb er sich weiterhin weltweit im öffentlichen Leben engagierte und wohltätige Projekte unterstützte. Dabei setzte er sich besonders für das Verständnis zwischen der westlichen und der islamischen Welt ein. Im Libanon verhandelte er um die Freilassung von Geiseln und im November 1990 besuchte er Saddam Hussein. Daraufhin kamen 15 menschliche Schutzschilde frei. Seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 trat Ali verstärkt als Botschafter seines Glaubens auf und betonte dabei die friedlichen Aspekte des Islam. Ali starb am 3. Juni 2016 im Alter von 74 Jahren in einem Krankenhaus in Scottsdale in Arizona. Dort wurde er wegen Atembeschwerden behandelt. Er erlag den Folgen eines septischen Schocks. Seine Geburtsstadt ließ nach seinem Tod die Flaggen auf Halbmast herab. Sein Tod löste weltweit Trauer aus, vor allem aus der Sportwelt. Auch aus anderen Bereichen gab es Beileidsbekundungen, unter anderem vom damaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten, Barack Obama. Die Trauerfeier fand am 10. Juni in Louisville statt. Die Rede hielt der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten, Bill Clinton, der dafür von konservativer Seite kritisiert wurde. Zu den Sargträgern gehörten die früheren Schwergewichtsweltmeister Lennox Lewis und Mike Tyson sowie der Schauspieler Will Smith, der Ali 2001 in einer Filmbiografie dargestellt hatte. Zuvor hatten schätzungsweise 100.000 Menschen in den Straßen von Louisville Abschied genommen. Der etwa 30 Kilometer lange Trauerzug führte an bedeutenden Stationen aus Alis Leben vorbei. Seine letzte Ruhestätte fand er auf dem Cave Hill Cemetery